Sonderfolge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von 3 Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Auch die heutige Podcast-Folge ist eine Folge, die es schon einmal in meinem Podcast gab. Und zwar deswegen, weil in dieser Woche der Hebammenprotest stattfindet. Eine Hebammenprotestwoche, auf die ich hiermit gerne aufmerksam machen möchte, damit auch du und viele, viele andere Menschen sich für Hebammenrechte einsetzen, für Verbesserungen der Hebammenarbeit, der Arbeitsbedingungen, damit viele junge Hebammen Lust haben, diesen Beruf zu ergreifen, damit Hebammen besser bezahlt werden für ihren Beruf, der Beruf wieder Spaß machen kann, weil sie einfach besser besetzt sind und ganz viele andere Umstände sich auch noch weit verbessern. Darüber würde ich mich riesig, riesig freuen. Also mach gerne mit. Du findest alle Informationen unter hebammenprotest.de oder unter Instagram, entweder auf meinem Kanal diese Woche oder unter hebammenprotest. So heißt auch der Instagram-Kanal, der passende. Ja, und jetzt gibt es also die Podcast-Folge, die es schon einmal gab. Das ist die 186 gewesen, Schwangerschaftsvorsorge. Und zwar ein Interview mit der Professorin und Doktorin Reinhild Schäfers. Sie ist Professorin für Hebammenwissenschaften der Hochschule für Gesundheit in Bochum. Und wir sprechen über die Vorsorgeuntersuchungen und die große Frage, was können, dürfen, sollten vielleicht auch Hebammen eigentlich machen in der Vorsorge, in der Schwangerschaft und wofür brauchen wir dann doch eben die Gynäkologin oder den Gynäkologen. Ich wünsche dir viele gute neue Erkenntnisse für dich und viel Freude beim Hören. Ich freue mich so sehr, dass Sie heute hier bei mir im Podcast zu Gast sind zum Thema Schwangerschaftsvorsorge. Und vielleicht möchten Sie sich einmal kurz vorstellen für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Sie noch nicht kennen.
Das mache ich sehr gerne. Also Reinhild Schäfers bin ich. Ich bin von Hause aus Hebamme. Ich habe 21 Jahre lang in meinem Beruf als Hebamme gearbeitet, in unterschiedlichen Varianten, auch in der außerklinischen Geburtshilfe. Ich hatte eine eigene Praxis zusammen mit einer Kollegin zusammen und habe dann im Alter von 38 nochmal angefangen zu studieren und bin dann so in die akademische Laufbahn so langsam eingestiegen und meine praktische Tätigkeit hat sich ausgeschlichen. Ich habe studiert, ich habe 2011 dann nochmal promoviert zu einem Thema zur subjektiven Gesundheit von Frauen nach der Geburt ihres Kindes. Und bin seit 2011 Professorin für Hebammenwissenschaft an der Hochschule für Gesundheit in Bochum.
Ja, so schön, dass Sie die Zeit gefunden haben, hier zu sprechen. Ja, ich habe von meinen meinen Followerinnen sozusagen einige Fragen bekommen, die aufgekommen sind zum Thema Vorsorge. Und da würde ich jetzt einfach gerne Frage für Frage an Sie weiterreichen. Und zwar zum einen, welche Möglichkeiten gibt es, eine Hebammenvorsorge in Anspruch zu nehmen? Ist es nur außerklinisch möglich?
Ach so. Es ist in sehr vielen verschiedenen Varianten möglich. Also diese hebammengeleitete Schwangerenvorsorge, die wird teilweise in Kliniken angeboten, wo Hebammenpraxen angegliedert sind. Es gibt Kooperationen mit niedergelassenen Gynäkologinnen, Gynäkologen, wo Hebammen mit in der Praxis arbeiten und wo die jeweiligen Berufsgruppen so sich arrangiert haben und ein Betreuungskonzept erstellt haben, sodass man dort eben auch Hebammenvorsorge in Anspruch nehmen kann. Und grundsätzlich hat eine Frau ja das Recht, sich diejenigen auszusuchen, die sie während der Schwangerschaft betreuen. Und das sind sowohl Hebammen als auch Ärzte, Ärztinnen. Und dafür muss sie keine außerklinische Geburt planen, sondern sie kann ganz normal zur Hebamme gehen und dann am Ende in eine Klinik, vielleicht sogar mit einer Beleghebamme in eine Klinik gehen. Also Hebammenvorsorge ist eigentlich überall möglich.
Toll. Sehr schön. Ich habe das auch sehr genossen. Ich hatte bei meinen 3 Schwangerschaften immer die Hebammenvorsorge bevorzugt und habe immer, ich glaube, so 2-3 Mal war ich in meinen Schwangerschaften dann doch bei meiner Gynäkologin. Genau, und hier kommt auch gleich die nächste Frage. Was ist denn der Unterschied zwischen den Vorsorgeuntersuchungen bei einer Hebamme und bei einer Gynäkologin oder einem Gynäkologen?
Ja, es gehört zum Betreuungskonzept von Hebammen, dass sie sich tatsächlich mehr Zeit nehmen. Sie haben nicht mehr Zeit. Die Zeit ist für alle Menschen gleich. Der Tag dauert 24 Stunden, egal ob man Dachdecker, Pastor oder Hebamme ist. Aber sie hat ein anderes Betreuungskonzept als in der gynäkologischen Praxis. Und wenn man sich das anguckt, es gibt so Einteilungen in unserem Gesundheitssystem, wo man wirklich sagt, es gibt gesundheitsfördernde Maßnahmen, es gibt die Maßnahmen der primären Prävention, der sekundären Prävention und der tertiären Prävention. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber die sekundäre Prävention ist eigentlich das, was so klassischerweise in ärztlichen Praxen läuft oder beziehungsweise wo der Schwerpunkt liegt. Natürlich ist auch Beratung, aber es ist vornehmlich das Screening, also sprich wirklich anhand von Messwerten zu gucken, ob ein Risiko vorliegt oder tatsächlich eine Erkrankung vorliegt oder nicht. Und Hebammen machen das zwar auch, aber sie legen dann noch viel mehr Wert auf auf das Gespräch vorher, um eben herauszufinden, tatsächlich die Bedürfnisse der Frau herauszufinden. Und wenn man das jetzt mal so in Minuten darstellen möchte, so ich kann jetzt nur aus meiner eigenen Vergangenheit so reden, ich habe für eine allererste Vorsorge bei einer Frau immer 45 bis 60 Minuten kalkuliert und für alle weiteren Vorsorgeuntersuchungen 30 Minuten. Und Frauen, die schon mal schwanger waren, die wissen, wie schnell sie teilweise aus der ärztlichen Praxis wieder raus sind. Das hat natürlich auch mit wirtschaftlichen Zwängen zu tun. Das ist völlig logisch. Eine Hebamme muss nicht diesen wirtschaftlichen Apparat unterhalten und vorweisen, wie eine niedergelassene Gynäkologin oder ein niedergelassener Gynäkologe. Insofern hat sie auch den Luxus sozusagen, sich einer anderen Betreuungsphilosophie zu bedienen, als es in ärztlichen Praxen der Fall ist.
Ja, genau. Also das, wo es sich quasi unterscheidet, wären dann wahrscheinlich die Ultraschalls und diese Geschichten, ne? Oder?
Ja, es ist vom Unterschied her ist es tatsächlich nur der Ultraschall. Also wenn man von den Untersuchungen her betrachtet, ist es tatsächlich nur der Ultraschall. Alles andere kann eine Hebamme genauso machen wie eine Ärztin, ein Arzt auch.
Ja, wie kommt es dann, dass manche Gynäkologen, Gynäkologinnen das nicht so gerne sehen? Also, dass man sich nicht nur bei ihnen vorstellt für die Vorsorge, sondern eben auch einen großen Teil bei der Hebamme macht?
Das ist eine Frage, da hätte ich jetzt fast gesagt, da müssen Sie die betroffenen Personen fragen. Ich kann ja eigentlich nur vermuten und die Vermutung liegt auch darin, dass man vielleicht Sorgen hat, dass man für etwas verantwortlich ist, was andere Personen tun und die Ausführung in den Mutterschaftsrichtlinien, die eben auch so ein Instrument für Ärzte sind, wo eben festgelegt wird, wie die Betreuung in der schwangeren Vorsorge sein sollte, die ärztliche. Dort stehen auch durchaus missverständliche Formulierungen, die suggerieren, als sei die Ärztin oder der Arzt eben verantwortlich für das, was die Hebamme tut. Und das ist aber nicht so. Aber ich kann durchaus verstehen, dass man da eben Sorgen hat, einen Bereich abzugeben, wofür man möglicherweise am Ende verantwortlich gemacht wird. Aber da ist einfach die ganz klare Message, wenn man so will, jede Hebamme ist für eigenes Handeln verantwortlich. Keine Gynäkologin, kein Gynäkologe ist für das verantwortlich, was die Hebamme in der schwangeren Vorsorge tut.
Ja, ja. Wenn man sich nun dafür entscheidet und man möchte gerne das verbinden miteinander, also man möchte gerne sowohl zur Hebamme, zur Vorsorge als auch zur Gynäkologin oder zum Gynäkologen und jetzt hat man da einen Arzt, eine Ärztin, der oder die damit jetzt nicht so einverstanden ist, haben Sie da einen Tipp, was man machen könnte? Also darf man zum Beispiel abgelehnt werden als schwangere Frau oder
Also dieses Ablehnen ist ja tatsächlich nur, es ist möglich insofern, als dass man natürlich eben sagen kann, ich bin voll, meine Praxis ist voll, ich kann im Prinzip hier niemanden mehr annehmen, was natürlich niemals für den Notfall gilt, das ist ganz klar. Grundsätzlich bin ich bei diesen Geschichten auch immer, ich glaube einfach ganz, ganz fest an die Kommunikation und dass alles Sache der Kommunikation ist und wo, glaube ich, Hebammen und Ärztinnen und Ärzte gleichermaßen, also den gleichen Fehler einfach machen, ist, dass sie die Frau, die sich ihnen anvertraut, immer auch als Kommunikationsmittel benutzen, dass sie sagen, geh mal zum Arzt und sag das und das. Mhm. Oder andersrum, der Arzt, die Ärztin sagt, geh mal zur Hebamme und sag, ich mach das nicht mit. Also irgendwie so, so läuft es im Alltag und so darf es eigentlich nicht laufen, weil die Berufsgruppen sich untereinander austauschen sollten. Und wir haben einen ganz klaren Auftrag von den Frauen. Sie wünschen sich beides. Also der Hauptteil der Frauen wünscht sich tatsächlich beides. Mhm. Und dem müssen wir auch gerecht werden. Und das bedeutet, dass die Berufsgruppen untereinander kommunizieren müssen und auch ihre Situation klar darstellen müssen, dass eben auch so Missverständnisse wie Verantwortungsbereiche etc. Da eine Chance haben, ausgeräumt zu werden, ganz klar. Und ja, ansonsten, wenn es wirklich ganz hart auf hart kommt und nichts fruchtet, dann ist es natürlich auch eine Sache der Frau, dann eine Entscheidung zu treffen dann tatsächlich. Und die ist natürlich nicht leicht, denn man wird ja in aller Regel von der Ärztin, dem Arzt schon betreut, seitdem man 13, 14 ist. Und dann plötzlich soll man diese Kontinuität aufbrechen, wenn man schwanger ist. Also das ist ja schon durchaus eine etwas merkwürdige Situation. Aber wenn es wirklich hart auf hart kommt und mit Kommunikation nicht zu lösen ist, muss die Frau dann ihre Entscheidung treffen an der Stelle, ob sie dann einen Arztwechsel in Betracht zieht oder einen Hebammenwechsel in Betracht zieht, kann ja beides möglich sein.
Ja, das stimmt. Ich hatte zum Glück da nie Schwierigkeiten. Also meine Ärztin, ich hatte mehrere, also ich hatte vorher einen Arzt und dann eine Ärztin, die waren aber beide damit ganz, ganz einverstanden und fanden das total super. Und dadurch war es für mich eben eine sehr, sehr schöne Kombination, dass ich gesagt habe, die Ultraschalls, die lasse ich dort in der Praxis machen. Und ansonsten fühle ich mich da sehr gut betreut bei meinen Hebammen, die sich eben auch wirklich ganz anders Zeit nehmen konnten und für meine Fragen einfach auch da waren. Ja, was ich auch in der Schwangerschaft ganz wichtig finde.
Genau. So soll es halt auch sein. Das ist genau das, was wofür ich auch immer, wofür ich in Anführungsstrichen, das klingt jetzt so ein bisschen polemisch, aber wofür ich kämpfe was ich auch versuche, den Studierenden, die sozusagen bei uns im Hörsaal sitzen, versuche nochmal beizubringen, dass wir wirklich eine gute interdisziplinäre Arbeit hinbekommen müssen, damit die Frauen sich sicher und gut betreut fühlen.
Ja, absolut. Absolut. Gibt es auch die Möglichkeit in der Vorsorge, also nur zur Hebamme zu gehen, also zu sagen, okay, dann lasse ich den Arzt, die Ärztin, dann gehe ich nur zur Hebamme?
Die Möglichkeit gibt es natürlich und das muss man jetzt mal so ganz eindeutig sagen. Die Schwangerenvorsorgeuntersuchung ist ein Angebot unseres Gesundheitssystems und es liegt an der Frau, in welchem Umfang sie sie wahrnimmt und bei wem sie sie wahrnimmt. Und es ist eigentlich, es ist 30 Jahre her oder 35, da haben die Frauen noch eine Provision gekriegt, wenn sie zur Vorsorge gegangen sind. Da wenn sie 10 Eintragungen in ihrem Mutterpass hatten und ihren Mutterpass bei der Krankenkasse vorgelegt haben, haben sie 100 Mark bekommen. Und heute wird es so als Verpflichtung wahrgenommen, dass man gehen muss, dass Frauen sich schon gar nicht trauen, in Urlaub zu fahren zum Beispiel, weil da gerade ein Vorsorgetermin liegt. Und das ist nochmal so ganz, ganz deutlich, die Nachricht, es ist absolut ein Angebot und es ist keine Pflicht, zur Schwangerenvorsorge zu gehen. Dass die Schwangerenvorsorge natürlich ihren Sinn hat, ist selbstredend, darüber braucht man nicht zu diskutieren. Es ist sinnvoll und es ist auch ein großen Segen, dass wir die Schwangerenvorsorgeuntersuchung so entsprechend systematisiert haben. Es ist für viele Frauen eine sehr, sehr große Hilfe und es sind dadurch natürlich auch Verläufe, die eben nicht so glücklich sind, rechtzeitig erkannt worden oder werden durch die Schwangerenvorsorge rechtzeitig erkannt. Das ist unbestritten und das darf man auch nicht anzweifeln an dieser Stelle.
Ja. Das sehe ich auch genauso. Ich frage mich halt, wie kommt es zu so einer Frage? Ich kann mir eben vorstellen, dass, oder ich weiß es auch so aus der Erfahrung mit den Schwangeren, mit denen ich arbeite, dass manchmal einfach Ärzte und Ärztinnen Sachen sagen, die Angst machen können. Also, dass da manchmal im Umgang es irgendwie schwierig ist in der Kommunikation. Es kann natürlich bei Hebammen genauso passieren, ne, dass man das Gefühl hat, jedes Mal, wenn ich aus der Praxis rausgehe, geht es mir irgendwie schlechter, als ich reingegangen bin, weil so mein eigenes Vertrauen in mich und meinen Körper vielleicht möglicherweise da so ein bisschen erschüttert wurde. Aber das sollte nicht der Grund sein, gar nicht mehr zur Vorsorge zu gehen, ne? Sondern dann vielleicht wirklich zu wechseln und zu sagen, es gibt wirklich ganz tolle Menschen, die das machen.
Und wenn man sowas dann tatsächlich erlebt hat, sich einfach auch die Zeit nehmen, einmal hinzusetzen und wirklich auch zu überlegen, was war es jetzt ganz genau, was mich da so in Unruhe versetzt hat oder wodurch ich mich schlecht behandelt gefühlt habe. Und da bin ich wieder bei der Kommunikation. Man kann es ja durchaus entsprechend kommunizieren, was einem bei der letzten schwangeren Vorsorge irritiert hat, zum Beispiel.
Genau, dass man da eben auch versucht, wieder einen Konsens zu finden oder dass das einfach dann möglichst bei der nächsten Untersuchung dann anders mit einem gesprochen wird. Ne?
Genau. Und ich kann das nur aus der eigenen Erfahrung sagen. Ich habe mit Sicherheit auch Frauen irritiert, weil ich einfach Sprache gewählt habe, die die eine medizinische Sprache sind. Ich bin nicht so geboren, wie ich heute bin in der Reflexion über diese Sprache, sondern ich habe mich dahin entwickelt und es gab bestimmt Momente, wo ich Frauen irritiert habe, weil ich eine Sprache gewählt habe, wie sie in der Medizin üblich ist und nicht daran gedacht habe, dass das vielleicht sehr irritierend wirken könnte.
Ja. Und das vielleicht auch nochmal schön zu hören, wenn man sich das klar macht, ne, dass es ja kein böser Wille ist und dass niemand eine Schwangere verunsichern möchte oder ihr Angst machen möchte, aber dass manchmal in dem Alltag, in der Routine dann vielleicht Sätze fallen, die einem selber gar nicht auffallen, dass sie Angst machen könnten.
Genau. Und man kennt ja in aller Regel in so einem großen Routinebetrieb die jeweilige Geschichte der Frau auch nicht. Und man weiß nicht, inwiefern nicht auch bestimmte Sachen einfach irgendetwas triggern können, womit man überhaupt nicht gerechnet hat, was aber bei der Frau dann einfach eine emotionale Belastung macht.
Genau. Ja, ganz wichtig. Welche Untersuchungen, Tests, Igelleistungen sind sinnvoll? Was ist zu viel? Das ist die nächste Frage.
Was ist zu viel? Also einmal muss man sich natürlich überlegen, braucht es grundsätzlich die Anzahl an Vorsorgeuntersuchungen, die wir so haben. Es gibt, wenn man so will, ein festes Programm von den Mutterschaftsrichtlinien, wo drin steht, also bis zur 32. Schwangerschaftswoche alle 4 Wochen Vorsorgeuntersuchungen und ab dann bis zum Termin alle 2 Wochen. Die Mutterschaftsrichtlinien nehmen keine Stellung dazu, wie vorgegangen soll, wenn der Termin tatsächlich erreicht ist. Aber wenn man das so zusammenzählt, kommt man ungefähr auf 10, 11 Untersuchungen in der schwangeren Vorsorge. Und man weiß aus Studien, dass auch eine Anzahl von schwangeren Vorsorgen bei 6 durchaus den gleichen, wenn man so will, die gleiche Detektionsrate, als wenn man 10 Vorsorgeuntersuchungen macht. Aus gleichen Studien weiß man aber eben auch, dass Frauen, die nur 6 Vorsorgeuntersuchungen bekommen, damit gar nicht so glücklich sind. Sie würden gerne häufiger kommen. Und da müssen wir dann immer so ein bisschen diesen Spagat hinkriegen zwischen dem, was wirklich tatsächlich medizinisch notwendig ist und dem, was das Bedürfnis ist. Was aus meiner Sicht eine Untersuchung ist, über die man sehr deutlich nachdenken sollte, das ist der Herzton-Venenschreiber in der schwangeren Vorsorge, der routinemäßig in ganz vielen Praxen gemacht wird, der aber laut den Mutterschaftsrichtlinien gar nicht routinemäßig durchgeführt werden soll.
Und, das CTG, ne?
Genau, das CTG. Ja. Und das ist etwas, wo Frauen, und das wissen viele Frauen nicht. Und es gibt so eine Studie zum Thema Versorgung in der Schwangerschaft von der Bertelsmann Stiftung. Und dort kam eben unter anderem auch raus, dass 99% der Frauen ein CTG bekommen, auch die Frauen, die laut Mutterschaftsrichtlinien gar keine Indikation aufweisen, dass ein CTG geschrieben werden soll, dass durchschnittlich 4,6 CTGs in Schwangerschaften geschrieben werden, bei Frauen, wo es nicht nötig ist. Und das ist natürlich etwas, was wo man nochmal genau hingucken muss, was macht es denn überhaupt mit den Frauen? Denn man weiß von diesem CTG, dass es eigentlich nicht die Aussagekraft hat, die man sich wünscht, so, oder die Frauen sich wünschen oder wovon Frauen ausgehen. Ein CTG sagt nichts darüber aus, wie es dem Kind gehen wird, sobald die Knöpfe ab sind. Es ist eine absolute Momentaufnahme. Andersrum weiß man, dass CTGs auch mal so interpretiert werden, dass Interventionen stattfinden an Stellen, wo gar keine Interventionen hätten stattfinden sollen. Also sprich, dass man über Einleitungen nachdenkt oder auch über Kaiserschnitt. Und das ist etwas, wo ich sagen muss, das CTG gerne einschränken, weil es einfach sowohl von der Studienlage als auch von den Richtlinien, die wir in Deutschland haben, keine Basis dafür gibt eigentlich. Ja. Es ist so ein Automatismus und die Frauen denken, es gehört zur Routine dazu. Und ich habe auch schon mit Frauen gesprochen, die, als sie ein CTG abgelehnt haben, völlig irritiert war, auf eine völlig irritierte medizinische Fachangestellte getroffen haben, weil sie mit dieser Verweigerung den Praxisrhythmus durcheinander gebracht haben. Ja. Also das heißt, will sagen, man muss an vielen Stellen umdenken, wenn man darüber nachdenkt, die Schwangerenvorsorge nochmal ein bisschen effizienter zu gestalten. Was aber nicht heißt, aufs CTG verzichten, heißt nicht, dass man natürlich nicht die kindlichen Herztöne kontrolliert. Dazu ist man verpflichtet, wenn man bei einer Frau Schwangerenvorsorgeuntersuchungen macht, dass man nach den kindlichen Herztönen guckt. Und idealerweise vielleicht mit einem Gerät, wo die Frau auch mithören kann, also nicht mit dem Holzrohr, sondern wo die Frau auch mithören kann, dass sie selber auch die Sicherheit hat, die Herztöne hier sind an dieser Stelle absolut in Ordnung gewesen.
Ja, ein Dopton zum Beispiel, sowas.
Genau. Mit einem Dopton hören. Und so andere Untersuchungen, ich meine, wir sind jetzt in dieser Situation, dass dieses Babyfernsehen Ultraschall zum Glück jetzt nachlässt, nach wirksam werden der Strahlenschutzverordnung, die ist letztes Jahr Dezember in Kraft getreten. Und dort wird eindeutig eben gesagt, dass ohne medizinischen Grund ein Ungeborenes nicht den Ultraschallstrahlen ausgesetzt werden sollte. Das heißt also, dieses Babyfernsehen, wie man so kennt, und ich benutze diesen Begriff, weil er tatsächlich eben auch auf vielen Internetseiten steht, ist etwas, was da durch diese Strahlenschutzverordnung absolut eingeschränkt wird. Und mit dem Grund weil wir tatsächlich nicht wissen, was ein länger andauernder Ultraschall mit den Kindern macht. Es wird zwar immer gesagt, es macht nichts, aber die Studienlage dazu ist nicht so ganz eindeutig. Tierversuche sagen was anderes. Und mit Menschen kann man schlecht Versuche machen. Das ist ethisch immer schwierig. Und deshalb ist es auch schwierig, auf eine Studienlage zurückzugreifen, die da wirklich sagt, Ultraschall macht nichts. Ne? Also es ist eine Untersuchungsmethode, mit der man behutsam umgehen sollte.
Ja, wie häufig würden Sie denn Ultraschall empfehlen?
Also die Ultraschalluntersuchung, so wie sie in den Mutterschaftsrichtlinien stehen, nämlich zwischen der 9. und 12. Woche, zwischen der 18. und 21. Woche und dann nochmal um die 30. Schwangerschaftswoche herum, das sind durchaus passende Zeiten. Die sind auch mit Grund sozusagen dorthin gelegt worden, wo eine Ultraschalluntersuchung sinnvoll ist. Wenn Sie mich fragen, was ist die sinnvollste Ultraschalluntersuchung, dann würde ich sagen, genau die in der Mitte, also sprich die 18. bis 21. Woche, weil man da eine Idee hat, wo sitzt die Nachgeburt schon ungefähr. Mhm. Also wenn sie ganz weit weg vom Muttermund sitzt, zum Beispiel irgendwo oben in der Gebärmutter, dann braucht man nicht damit zu rechnen, dass sie zum Ende der Schwangerschaft noch vor dem Muttermund rutscht. Man kann das Kind da noch gut einigermaßen darstellen, dass man eine relativ gute Bestimmung des Geburtstermins, des errechneten Geburtstermins noch hinkriegt, solange das Kind sozusagen in Gänze noch auf das Bild passt. das sind, ist einfach so diese Vorsorgeuntersuchung, diese Ultraschalluntersuchung, die ich persönlich am sinnvollsten finde. Vorausgesetzt, wir reden hier über eine Frau, die ein Kind bekommt und die, die eben auch sonst keine Risiken hat.
Ja, genau. Ich habe mal mit einer Hebamme gesprochen, die meinte, mit einer Gynäkologin, die meinte, dass die die erste Ultraschalluntersuchung während wegen des Termins so wichtig wäre. Also die für den, damit wir den Geburtszeitraum richtig bestimmen, weil das ja dann, damit man nicht nach hinten hinaus dann irgendwie in Stress gerät.
Genau. Genau,
dann, also dann würde man.
Bei der zweiten Untersuchung die finde ich halt so wichtig, weil man da eben diese Organe nochmal entsprechend darstellen kann. Aber was die Gynäkologin natürlich sagt, ist absolut richtig, wenn speziell in den Fällen, wo man so eine Unsicherheit hat, was den Termin angeht, wo vielleicht die Frau sich auch nicht so ganz sicher ist, ist natürlich auch dieser erste Ultraschall nochmal eine sehr, sehr wichtige Ergänzung. Aber so mit dieser Idee will ich wissen, ist das Kind tatsächlich gesund? Sind alle Organe angelegt? Funktioniert der Magen? Also füllt sich die Magenblase? Kann ich aufs Herz gut gucken? Diesen sogenannten Vierkammerblick kann ich da gucken. Ist diese zweite Untersuchung eben, würde ich mal sagen, ebenso wichtig.
Die wichtigste. Oder genauso, ja. Es wird ja häufig dann nochmal so kurz vor der Geburt auch ein Ultraschall gemacht, wo dann, so wie meine Information, es sich häufig verschätzt wird, was das Geburtsgewicht angeht, weil es einfach total schwer zu messen ist. Also rauszufinden ist, wie schwer ist das Kind jetzt wirklich, und dann oft zu großen Verunsicherungen führt. Also ich weiß noch, dass ich bei meinen Kindern zum Glück nicht mehr so spät habe einen Ultraschall machen lassen. Ich war dann eben nur noch bei der Hebamme und mein letztes Kind war eben knapp 4,5 Kilo schwer und ich war wirklich froh, weil es mich sonst vielleicht vorher doch noch mal ganz schön nervös gemacht hätte. Wie sehen Sie das denn?
Ich sehe das absolut genauso. Also einmal gibt es eine Reihe von Studien, die so festlegen, die Fehlerquote bei der Gewichtsschätzung, die liegt so um und bei 10% des Gewichts. Also wenn ich jetzt meinetwegen ein 3.800 Gramm schweres Kind habe, dann ist das natürlich ein Unterschied, ob dieses Kind 3.800 Gramm minus 380, also dann sind wir bei 3.420, oder halt eben 3.800 Gramm plus 380, dann sind wir schon bei 4.180. Und diese 4.000er Grenze ist oftmals so eine kleine Schallgrenze für weitere Untersuchungen. Und das heißt, man rutscht sozusagen auch, schon aufgrund so einer Fehleinschätzung möglicherweise in so eine kleine medizinische Schiene. Das ist das eine. Das zweite ist, dass bei dieser ganzen Diskussion um das kindliche Gewicht immer auch vergessen wird, dass es ja noch den Geburtsmechanismus gibt. Das heißt, die Wehen sorgen dafür, dass der Beckenring sich um bis zu 2 Zentimeter erweitern kann. Die Wehen sorgen dafür, dass das sogenannte Hutmaß des Kindes, also wirklich einmal ringsrum um den Kopf, so wie man einen Hut aufsetzt, dass sich das um 2 Zentimeter verkleinern kann, wenn durch diese Wehentätigkeit und dadurch, dass das Kind durchs Becken gedrückt wird. Und dann hat man es ja auch mit einem sehr, sehr schlauen Kind zu tun. Das versucht ja nicht einfach nur blind irgendwie durch eine Röhre zu rutschen, sondern das passt sich den Verhältnissen der Mama sehr, sehr gut an und fängt an, seinen Kopf zu beugen, seinen Kopf zu drehen und guckt, dass es wirklich mit dem schmalsten Teil des Kopfes durch das Becken marschiert. Und das ist schon eine sehr schlaue Einrichtung von der Natur. Und all diese Dinge, die werden einfach bei dieser Diskussion um kindliches Gewicht und die Frage, die dahinter ja steht, ist, passt es oder passt es nicht, wird dabei völlig vergessen. Und eigentlich kann man wirklich erst, wenn man ehrlich ist, kann man wirklich erst sagen, wenn eine Frau eine Zeit lang Wehen hatte, kann man wirklich erst die Aussage treffen, es passt nicht, wenn's dann wirklich zögerlich ist, aber nicht unmittelbar vorher.
Ja, Und dann kann man ja immer noch dann einen anderen Weg wählen. Also genau. Das ist ja dann immer noch möglich. Dafür muss man nicht von vornherein einen geplanten Kaiserschnitt machen.
Genau.
Und mein Eindruck, also meine Tochter, die so sehr schwer war, die war einfach auch echt proper. Also die hatte einen dicken Bauch zum Beispiel. Also wo ich denke, ja, das war sowieso nicht störend bei der Geburt, weil das ja ganz weiches Gewebe ist, ne, was sich dann halt einfach in die Länge zieht und dehnt. Also das ist ja dann nicht unbedingt knöchernes Gewebe, also ne, es ist nicht knöchern, sondern weich und flexibel. Ja.
Wir müssen bei diesen Sachen immer, also nochmal einmal betonen, man redet hier von Schwangerschaftsverläufen, wo wirklich kein pathologischer Befund vorliegt. Ne? Also das ist, natürlich muss ich bei einer Frau, die einen Diabetes hat, anders hingucken, weil da die Kinder häufig einen kräftigeren Schultergürtel haben zum Beispiel und so. Und da muss man so ein bisschen genauer hingucken, aber da kriegt man auch schon eine Idee bei dem letzten Ultraschall, wie sich dieses Kind entwickelt, ob sich dieses Kind über das Maß hinaus entwickelt, wie man das gerne hätte. Und da guckt man sowieso genauer hin. Ne? So, aber bei diesem, bei wirklich einer Frau, die bis dato nichts hatte, ist es eigentlich wirklich nicht sehr sinnvoll, einen Ultraschall unmittelbar vorher zu machen. Und was man natürlich auch noch sagen muss, man hat natürlich auch noch seine Hände. Und es ist eine Sache, wie geschult diese Hände sind. Eine Hebamme hat nichts anderes als diese Leopoldschen Handgriffe, so heißen sie, wo sie tastet, wie das Kind drin liegt. Und ich kann sagen, meine Lehrhebamme, von der ich gelernt habe, die konnte bis auf 50 Gramm genau sagen, wie schwer ein Kind ist. Und geschulte Hebammen können das mit Sicherheit. Die haben da eine Range von 50 bis 100 Gramm, wie sie sich vertun, natürlich immer mit Ausreißern. Und damit sind sie aber besser als jeder Ultraschall mit dem Tasten, was die Größe des Kindes angeht. Und einfach dies zu schulen. Und das ist im Übrigen nicht unbedingt nur eine Hebammentätigkeit. Hebammen machen es, weil sie keinen Ultraschall machen dürfen. Das ist sicherlich etwas, was auch Ärztinnen und Ärztin machen können und dabei ihre Handfertigkeiten dann nochmal schulen können, dass sie dann eben auf den Ultraschall auch verzichten können, wenn man nur die Größe des Kindes wissen will. Ne?
Genau. Das habe ich auch schon häufig gehört, dass die Hebammen da oft genauer sind tatsächlich als der Ultraschall. Spannend. Gibt es denn irgendwelche Tests oder Igelleistungen, wo Sie sagen würden, ja, das wäre aber doch noch ganz sinnvoll dabei zu haben?
Also was momentan so wo es momentan so Diskussionen gibt, ist tatsächlich um diesen Beta-Streptokokken-Abstrich, der von der Fachgesellschaft empfohlen wird zwischen der 35. und 37. Schwangerschaftswoche, der aber in den Mutterschaftsrichtlinien nicht gelistet ist und deshalb ist er automatisch eine Igelleistung, wenn man so will, es sei denn, es gibt immer irgendeine Indikation. Und da ist die Diskussion gerade sehr groß, wo man zumindest sagen kann, wenn eine Frau jetzt plant, zum Beispiel im Wasser ihr Kind zur Welt zu bringen oder wo sie plant, im Geburtshaus ihr Kind zur Welt zu bringen, kann es sehr, sehr sinnvoll sein, diese Igelleistung in Anspruch zu nehmen, diesen Beta-Streptokokken-Test in Anspruch zu nehmen, nicht, dass sie am Ende auf ihren Wunsch verzichten muss, weil einfach die Formalien in der Klinik oder eben auch im Geburtshaus vorsehen, es muss ein Beta-Streptokokken-Test vorliegen. Ob der jetzt aus medizinischer Sicht sinnvoll ist oder nicht, da streiten sich tatsächlich die Gelehrten sehr drum, weil man weiß, dass oder man sagt so, die Beta-Streptokokken, man hat so eine Durchseuchungsrate von ungefähr 30%, dass 30% der Schwangeren das haben, ohne dass es irgendwas macht. Und auch, dass Kinder, Neugeborene besiedelt sein können, ohne dass es irgendwas macht. Es muss ja nicht immer dieser Worst Case gleich eintreffen, dass diese Kinder eine generalisierte Entzündung kriegen. Aber mit Blick auf die Wunscherfüllung sozusagen der Frauen, würde ich sagen, dass dieser Beta-Streptokokken-Test doch etwas ist, was sie machen sollten, wenn sie die Idee haben, sie möchten gerne im Wasser gebären oder sie möchten auch gerne im Geburtshaus gebären oder eben zu Hause.
Dann, wenn eben der Test dort die Voraussetzung ist, ne? Das vielleicht vorher dann einfach vor Ort klären.
Genau.
Und nochmal kurz zur Erklärung, Igelleistung bedeutet, dass man es selber bezahlen muss.
Das muss man selber bezahlen, genau. Das heißt so nicht Igel, weil es einfach individuelle Gesundheitsleistungen heißt. Und das bedeutet immer, man muss es selber zahlen oder vielleicht einen Teil selber zahlen.
Ja. Bei der nächsten Frage geht es um Bluttests, um Harmonie und Panorama. Die kenne ich selber nicht und bin ganz gespannt, was Sie jetzt dazu sagen.
Diese Tests sind sogenannte NIPT, so wird das abgekürzt. Okay. Nicht-invasive Pränataltests. Mhm. Sprich, man nimmt bei der Mutter Blut ab und gewinnt dadurch frei in mütterlichem Blut schwimmende DNA des Kindes. Und diese Tests sind eigentlich so als Idee dazu da, um zu, oder wurden eingeführt, um eben zu gucken, ob man eine Chromosomenveränderung beim Kind feststellen kann. Also eben diese Trisomie 21 zum Beispiel, im Volksmund eben Morbus Down oder Mongolismus. Oder auch andere Trisomien, wo einfach ein Chromosom dreimal vorhanden ist und dadurch eine entsprechende Veränderung macht. Es ist aber so, dass diese Blutentnahme jetzt mittlerweile auch in den Mutterschaftsrichtlinien steht, nicht vor dem Hintergrund der Pränataldiagnostik, also sprich der des Chromosomenzählens, sondern bei Müttern, die RH-negativ sind, wenn man die Blutgruppe des Kindes wissen möchte vorher, dann kann man diese nicht-invasiven Pränataldiagnostik, diese Tests anwenden, um die Blutgruppe des Kindes auch zu bestimmen. Denn wenn das Kind positiv ist, braucht die Frau nach der Geburt, wird der Frau nach der Geburt Cortison gespritzt, damit sie, also Antidepprophylaxe, ich war jetzt bei der Lungenreifung. Antidepprophylaxe, also ganz, ganz, ganz vereinfacht funktioniert das so wie eine Impfung. Man gaukelt dem Körper vor, ich habe schon Antikörper gebildet gegen RH-positives Blut, was vielleicht bei der Geburt in den mütterlichen Blutkreislauf gelangt ist. Und dann bildet der mütterliche Kreislauf selber keine Antikörper. Und diese künstlich hinzugefügten Antikörper, die werden nach drei, vier Monaten sowas abgebaut. Und dann ist sozusagen der Ursprung hergestellt, als wäre diese die Situation hergestellt, als wäre die Frau nie mit einem RH-positiven Kind schwanger gewesen. Genau. Das Problem ist halt einfach, dass es dem beim ersten Kind möglicherweise noch nichts macht, aber das zweite und das dritte Kind, wenn die Mutter wirklich Antikörper gegen das Blut ihres eigenen Kindes gebildet hat, kann das für das Kind in der Schwangerschaft wirklich zu Problemen führen. Und deshalb macht man das. Jetzt habe ich so ein bisschen weit ausgeholt. Wenn man auf diese auf diese Antidepprophylaxe eben verzichten möchte, dann ist es natürlich sinnvoll, man weiß vorher, dass die Blutgruppe des Kindes. Und wenn man dann weiß, die Blutgruppe ist negativ, dann kriegt man diese Spritze nicht. Ansonsten kriegt man diese Spritze auf jeden Fall nach der Geburt, aber dann würde man erst aus der Nabelschnur des Kindes nochmal Blut abnehmen, um zu gucken, was das Kind für eine Blutgruppe hat. Und das kann man ja, könnte man in der Schwangerschaft eben schon machen mit diesem Test.
Ja, und da ist natürlich total praktisch, dass man nur von der Mutter Blut abnehmen muss.
Genau.
Das ist eben fürs Kind total
gar
nicht invasiv. Genau.
Ja.
Und RH negativ oder positiv bedeutet Rhesus negativ oder
Rhesus
positiv. Nur für,
positiv.
Genau,
genau.
Für die es jetzt vielleicht also,
Rhesus negativ bedeutet schlicht und ergreifend, der Rhesusfaktor, der normalerweise im Blut ist, der ist nicht vorhanden. So. Und deshalb ist heißt das immer Rhesus negativ.
Okay. Und jetzt genau, diese Bluttests heißen Harmonie und Panorama. Und sind ist es beides das Gleiche sozusagen?
Ist oder was beides das gleiche was? Prinzip eigentlich,
okay. Ne?
Dass mütterliches Blut abgenommen wird und die kindliche DNA gewonnen wird.
Genau, und da einfach einige Sachen untersucht werden, ob das Kind irgendwelche Erkrankungen vielleicht hat. Das heißt, man braucht dieses Feinscreening eigentlich gar nicht mehr, oder?
In dem Moment, wo so ein Test, also einmal ist es so, dieses Chromosomenzählen mit diesem Test, das ist etwas, was die Frauen noch selber bezahlen müssen. Von den Mutterschaftsrichtlinien wird nur die Kontrolle der kindlichen Blutgruppe mit diesem Test abgedeckt oder über diese Mutterschaftsrichtlinien. Also das müssten sie noch selber zahlen. Und wenn dann ein Test positiv ist, würden immer noch weitere Untersuchungen stattfinden. Also man würde sich nie auf ein einziges Testergebnis verlassen, sondern würde dann eben auch gucken, ob man eventuell dann tatsächlich nochmal eine Fruchtwasseruntersuchung macht, ne, so in diesem.
Okay, verstehe. Genau. Die nächste Frage ist, muss ich den Zuckertest machen?
Auch wieder müssen muss man gar nichts. aber es wird natürlich durchaus empfohlen. Der wird zwischen der 24. und 28. Woche ungefähr gemacht, so zu diesem Zeitpunkt. Von den Mutterschaftsrichtlinien her, die sehen einen etwas anderen Test vor als die Fachgesellschaft die Diabetesfachgesellschaft. Die Frage ist halt einfach immer, ich könnte es jetzt gar nicht so beantworten. Ich würde jetzt wirklich auf die individuelle Situation der Frau dann tatsächlich gucken. Wie hoch ist das Risiko und was ist der Grund, warum sie darüber nachdenkt, es eben nicht zu tun? So, wenn es einfach nur irgendwie logistische Gründe sind, weil sie für 2 Stunden in der Praxis sitzen muss und nicht weiß, wer ihr Erstgeborenes abholt, das sind sicherlich Sachen, die kann man nochmal anders klären. Deshalb würde ich auf so einen Zuckertest nicht verzichten. Es ist schon so, dass man mit diesem Test einige Frauen entdeckt, die einen erhöhten Zuckerspiegel haben, der sich dann aber, und das ist immer so eine ganz Pi mal Daumen, dass sich weit über 90% der auffälligen Zuckerwerte, die im Rahmen dieses Screenings entdeckt werden, durch Ernährung zum Beispiel regulieren lassen oder weitestgehend regulieren lassen. Also dass man es gar nicht unbedingt notwendig ist, dass man dann Insulin braucht. Und wenn man sowas dann natürlich irgendwie allein mit Ernährung schon in den Griff kriegt, ist das wunderbar. Denn wenn die Frau in der Schwangerschaft so ein Diabetes entwickelt, dann ist schon ein erhöhtes Risiko, dass sie später auch einen sogenannten Diabetes Typ 2 entwickelt oder man sagt, glaube ich, die Diabetes, eine Diabetes Typ 2 entwickelt und natürlich auch das Kind von diesem süßen Blut tatsächlich nicht unbedingt profitiert. Es wird größer, damit wird vielleicht die Geburt ein bisschen anstrengender. Und es hat auch später eben ein Risiko, einen Diabetes zu entwickeln, diesmal Typ 1, wirklich an sogenannten juvenilen Diabetes und auch an solchen Dingen wie Adipositas zu leiden. Also dieses Krankheitsbild darf man tatsächlich nicht unterschätzen und auch die Tatsache, dass über diesen Zuckertest schon einige Frauen wirklich entdeckt wurden, die damit vorher nicht gerechnet haben.
Ja, das denke ich auch. Genau, und wenn man jetzt wirklich einen Schwangerschaftsdiabetes hat, was eine Schwangerschaftsdiabetes hat, welche Untersuchungen wären denn da noch wichtig? Da ist wahrscheinlich dann eine Überweisung zum Diabetiker oder Diabetikerin, ne?
Absolut, also in jedem Fall in der diabetologische Praxis. Dort sind meist Ernährungsberaterinnen, Ernährungsberater angesiedelt, dass man wirklich so das Rundumpaket kriegt und dass diejenigen dann auch in ganz enger Zusammenarbeit mit der Gynäkologin, behandelnden Gynäkologin, Gynäkologen sind, dass man eben sich auch austauscht, wann sollte nochmal ein Ultraschall gemacht werden, dass man auch sich austauscht darüber, wie soll die Geburt ablaufen. Grundsätzlich ist es so, dass eine Frau, die einen Schwangerschaftsdiabetes hatte, in jedem Fall in ein Haus, in einem sogenannten Level 1 Haus, also wirklich Häuser, die spezialisiert sind auf pathologische Zustände oder auf sehr, sehr kleine Kinder, dass die Frauen dort ihre Kinder zur Welt bringen sollen. In aller Regel sind die Geburten unproblematisch, aber es wäre einfach unverantwortlich, wenn man sagen würde, ich habe hier einen insulinpflichtigen Diabetes und die Frau bleibt mit der Geburt zu Hause. Also das kann man niemandem raten, definitiv nicht.
Ja. Eine nächste Frage ist, wie oft sollte ein Bluttest gemacht werden auf Toxoplasmose und Zytomegalie?
Das sind zwei sehr strittige Themen. Also, und zwar sind sie deshalb strittig. Toxoplasmose und Zytomegalie wurde früher regelmäßig bei der schwangeren Vorsorge abgenommen. Und es ist dann, vor 30 Jahren tatsächlich aus der schwangeren Vorsorge verschwunden. Also schon sehr, sehr lange. Vielleicht sind es auch 20, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr lange her, dass man das gemacht hat. Und man hat es deshalb gemacht, weil zum Beispiel in diesem Fall der Zytomegalie man relativ machtlos ist, in Anführungsstrichen, wenn eine Zytomegalie tatsächlich eintritt. Zytomegalie ist ein Virus, und man hat dann in dieser Schwangerschaft nur durch diese Virusgeschichte eine sehr eingegrenzte Möglichkeit, die Schwangere tatsächlich zu behandeln, wenn sie eine Zytomegalie hat. Also sogenannte Virustatika sind kontraindiziert dann in der Schwangerschaft, und das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Deshalb hat man diese Routine Blutentnahme aus der schwangeren Vorsorge rausgenommen und konzentriert sich stattdessen wirklich auf eine Beratung, die da eben lautet: Zytomegalie ist ein Herpesvirus, und der über Körperflüssigkeiten übertragen wird. Und zu Körperflüssigkeiten gehört auch die Kuhmilch und gehört auch sämtliche Produkte, die aus dieser Milch gemacht werden. Also dass man wirklich eine Ernährungsberatung macht, Rohmilchprodukte vermeiden. Dazu gehört zum Beispiel auch französischer Camembert, der wirklich aus Frankreich kommt, der nicht pasteurisiert ist. Bei pasteurisierten Produkten ist das was anderes, aber gerade so diese Milch frisch vom Bauernhof oder Ziegenmilch oder Schafsmilch oder wie auch immer, das ist etwas, was man mit Blick auf eine mögliche Zytomegalie-Infektion vermeiden sollte. Und Herpesviren werden natürlich auch über menschliche Körperflüssigkeiten übertragen, ne? Über Speichel von kleinen Kindern, und deshalb sollte man da eben auch immer so ein bisschen aufpassen. Bei Toxoplasmose ist ein Bakterium, und dieses Bakterium versteckt sich gerne in der Erde und im Kot der Tiere, die in dieser Erde kramen, nämlich Katzen und auch Hunde. Bei Katzen weiß man es eigentlich noch mehr. Und da ist dann eben so diese Beratung grundsätzlich erstmal auch da auf Ernährung zu achten, Erde vermeiden, aber auch Fleischprodukte vermeiden, weil die eben Toxoplasmose, Rohfleisch, also sprich der Tatar und das Mettbrötchen, das sollte man mit Blick auf eine mögliche potenzielle Toxoplasmose-Infektion vermeiden. Bei Toxoplasmose ist es so, das Robert-Koch-Institut sagt, diese sogenannte Durchseuchungsrate, wenn Leute Toxoplasmose gehabt haben, steigt um 1% pro Lebensalter. Das heißt also, die 70-Jährigen sind zu 70% mit Toxoplasmose schon durchseucht, hatten es irgendwann schon mal in ihrem Leben, und dann ist das kein Problem. Es ist ein Problem bei der Erstinfektion. Und dieser Toxoplasmose-Titer, wenn eine Frau nicht gerade ein Risiko hat in irgendeiner Art und Weise, ist das nach wie vor eben auch noch eine Igelleistung. Wenn eine Toxoplasmose da ist, man wird es auf Verdacht machen, so ein Titer, aber nicht als Routine, dass man sagt, ich lasse jetzt mal alle 4 Wochen den Toxoplasmose-Titer abnehmen. Also ja, dann also, lieber wirklich auf den Alltag, auf die alltäglichen Umgang achten, mit Fleisch sorgsam umgehen, am Strand, ne, so, also wirklich sich immer ordentlich die Hände waschen, was ja sowieso bei ganz vielen Sachen das A und O ist, sich gründlich die Hände zu waschen, in der Schwangerschaft einfach nochmal ganz besonders mehr.
Ja, und dann braucht man auch nicht da häufig irgendwie solche Bluttests machen.
Nein. Genau. Also dann, wenn man das unter diesem Fokus sieht, dann muss man das bei vielen anderen potenziellen Krankheiten auch tun, sich regelmäßig Blut abnehmen lassen.
Jetzt kommt eine Frage, oder zwei Fragen, die wir eigentlich schon hatten. Also wie sind die neuen Regelungen zum Ultraschall? Das haben Sie ja schon gesagt, es sind 3 Ultraschall. Und vorher war es, glaube ich, mehr, ne?
Oder es waren immer mehr schon möglich. 3. Es waren immer schon 3. Es wurden aber mehr gemacht. Und diese Untersuchung von der Bertelsmann Stiftung zum Beispiel hat gezeigt, egal ob eine Frau ein Risiko hatte oder nicht, eine Indikation hatte oder nicht, die Frauen haben durchschnittlich 5 bis 6 Ultraschalluntersuchungen, 7 Ultraschalluntersuchungen, über 80% hatten 7 Ultraschalluntersuchungen aus den unterschiedlichen Gründen. Man kann es nicht genau nachvollziehen, was es war. Die Frauen sind auch gefragt worden, sind die Ultraschalluntersuchungen auf ihren Wunsch hin passiert, und das hat sich nicht unbedingt gedeckt mit der Menge Frauen, die dann tatsächlich so viel Ultraschalluntersuchungen bekommen haben. Und das ist jetzt durch dieses Strahlenschutzgesetz wirklich so reguliert, dass man sagt, die Mutterschaftsrichtlinien sind, die Ultraschalluntersuchungen nach Mutterschaftsrichtlinien sind die medizinisch notwendigen. Die sind auch erlaubt, aber alles, was in Richtung Babyfernsehen geht oder Videoaufnahme mal eben oder ein sogenanntes Foto, was ja keins ist, man erkennt ja die Haarfarbe des Kindes nicht, es ist eine Rechnerleistung, aber kein Foto, das ist halt einfach nicht mehr erlaubt.
Ja, so. Super. Und es gab ja auch sogar so Praxen, die gar nicht von Gynäkologen oder Gynäkologinnen geführt wurden, die dann das angeboten haben. Und das ist auch verboten mittlerweile, ne?
Ja, die das ganz schaurig angeboten haben oder auch diese sogenannte Flatrate, ne? Was ja, man auch immer wieder, ne? Dass Frauen einen bestimmten Betrag bezahlen und dann können sie jederzeit in die Praxis gehen zur Ultraschalluntersuchung. Das ist nicht erlaubt, weil man einfach schlicht und ergreifend sagt, da gibt es keinen medizinischen Grund.
Genau, genau. Ja, und ist Ultraschall schädlich? Da haben Sie ja auch schon was dazu gesagt, dass man es einfach nicht sagen kann.
Dass man es nicht sagen kann.
Einfach nicht
weiß. Ich werde mit Sicherheit, wenn Menschen diesen Podcast hören, da werden sicherlich einige sagen, was redet Frau Schäfers da? Natürlich ist es nicht schädlich. Diese Menschen sagen das mit Sicherheit auch auf Basis von unterschiedlichen Studien, so dass sie sagen, es ist nicht schädlich, aber genauso gibt es eben aus Tierversuchen andere Studien, die zumindest sagen, es macht eine Gewebserwerbung, es macht kleine Bläschen im Blut und wo man dann einfach sagen kann, wir haben nicht genügend Studien von menschlichen Schwangerschaften, um dann wirklich sagen zu können, der Ultraschall steht in ursächlichem Zusammenhang zu, weiß ich nicht, einer, dass die Kinder kleiner sind nach der Geburt oder sonst irgendwas. Und genauso wenig kann man sagen, der Ultraschall macht nichts, weil wir einfach zu wenig Studien dazu haben.
Ja, super. Muss ich ab der Schwangerschaftswoche 30 alle 2 Wochen zur Kontrolle?
Das ist genau das Gleiche, müssen Sie nicht. Sie können auch erst in der 36. Woche wieder gehen, wenn Sie sich gut fühlen und 5 Wochen lang in Südfrankreich am Meer sind. Wunderbar, das ist das Beste, was Sie Ihrer Schwangerschaft antun können.
Sehr schön, vielen Dank für dieses Statement. Genau, ja. Ja, manchmal ist auch dieses Überkontrollieren und so weiter, ne? Vielleicht.
Mir ist es so als Anliegen, das ist natürlich immer schwierig, immer so grundsätzlich so Pauschalaussagen zu treffen. Aber mir ist es so ein sehr, sehr großes Anliegen, dass Frauen auch wieder so ein gewisses Grundvertrauen in ihren Körper kriegen und vor allen Dingen auch, dass sie zum Beispiel lernen, diese Leopoldschen Handgriffe, die ich gerade gesagt habe, die eigentlich nur die Hebammen machen, das ist jetzt sprichwörtlich gesehen kein Hexenwerk. Also das können Frauen selber, Frauen können ja selber auch sagen, wo ist der Rücken des Kindes und wo tritt ist, wo sind die Füße, und sie kriegen, wenn sie das entsprechend häufig machen und mit ihrem Kind in Kontakt kriegen sie schon ein sehr gutes Gefühl, ob da jetzt gerade was anders ist oder nicht und ob sie jetzt mal los müssten, also wenn sie jenseits der Kontrollen sind. Und das gilt übrigens auch für Frauen, die regelmäßig gehen, die alle 2 Wochen gehen. Wenn sie dazwischen ein blödes Gefühl haben, dann gehen Sie bitte nochmal, auch wenn Sie Sorgen haben, Sie könnten irgendwie lästig sein. Bitte, bitte aufs Gefühl hören. Also Sie sind die Expertin für das, was da in Ihnen wächst. Das ist einfach so.
Ja, vielen, vielen Dank für diese Worte. Sie sprechen mir wirklich aus tiefstem Herzen. Sehr schön. Genau, hier kommt auch nochmal, ist ein vaginaler Ultraschall ab Schwangerschaftswoche 35 notwendig oder sinnvoll?
Der ist dann sinnvoll, und da sind wir wieder bei dem Gefühl der Frau, wenn die Frau tatsächlich das Gefühl hat, das Kind ist schon ein bisschen tiefer gesackt, weil man mit diesem vaginalen Ultraschall erkennt, ob eine vorzeitige Wehentätigkeit oder eine Wehentätigkeit tatsächlich auf dem Muttermund wirksam ist. Also dann stellt sich der untere Teil der Gebärmutter auf eine bestimmte Art und Weise dar. Dann kann man sagen, oh, hier könnte es eventuell zu einer Frühgeburt kommen, wobei 35. Woche auch schon fast keine echte Frühgeburt mehr. Es ist eine späte Frühgeburt, aber es ist nicht mehr so eine Frühgeburt, wo zum Beispiel nach Richtlinien festgelegt wird, das Kind braucht eine lungenreife Behandlung, bei der Geburt muss ein Kinderarzt dabei sein. Das ist alles bei, wenn die 35. Woche erreicht ist, sind die Vorgaben nicht mehr zutreffend sozusagen, oder die sind dann nicht mehr bindend. Und insofern wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, warum man ab der 35. Woche einen vaginalen Ultraschall machen sollte. Jetzt habe ich so viel geredet, eigentlich hätte ich direkt sagen können, ich weiß nicht, wozu er gut sein soll. Also tatsächlich, ich habe keine Idee, außer die Idee, dass man darstellen möchte, dass der Muttermund sich verändert hat. Und das ist in der 35. oder dann Anfang 36. Woche auch nicht mehr so ein Problem.
Ja, ja, das stimmt.
Es wäre dann vielleicht für die Entscheidung außerklinisch, da wäre es dann nochmal wichtig, weil im Außerklinischen sollten natürlich nur die Kinder geboren werden, die laut Definition reif sind. Und das ist halt, wenn die 37. Woche vollendet ist.
Genau, aber das könnte man ja, ob sie reif sind oder nicht, jetzt auch nicht im vaginalen Ultraschall sehen.
Wahrscheinlich. Ja, aber man müsste dann zumindest, man könnte dann eben sehen, die Frau ist in der 35. Woche. Ich habe hier eine Trichterbildung. Das ist halt so wie sich die Gebärmutter verändert. Und dieses Kind kommt vielleicht zu früh. Dann gehört die Frau nicht in die Außerklinik. Das meinte ich, so meinte ich das.
Ah, okay. Ja, gut. Was würde sie auch merken, wenn die Geburt losgeht? Huch, das ist noch nicht die 37. Genau.
Definitiv.
Okay. Ja. Es kommt noch mal eine Frage zum CTG und zwar, ob es vielleicht auch irgendwann sinnvoll ist, ein CTG zu schreiben.
Das auf alle Fälle. Und zwar zuallererst, wenn die Frau selber das Gefühl hat, das Kind bewegt sich nicht mehr so, wie sie es kennt. Ne, so, dass sie dann einfach, dass dann nochmal ein CTG geschrieben wird, dann in solchen Fällen wirklich Diabetes, wo ein Risiko vorliegt, ne, denn so ein Diabetes, so eine Diabetes kann eine Veränderung in der Nachgeburt machen, dass die Nachgeburt nicht mehr hundertprozentig arbeitet, da kann das Kind zu einem sehr, sehr großen Teil tolerieren, sehr gut tolerieren, dass die Nachgeburt ist ein Wunderwerk der Natur, aber eben nicht bis zum Ende. Und deshalb muss man in diesen Fällen immer auch nochmal eine CTG-Kontrolle machen, wenn die Frau einen hohen Blutdruck hat. Aber das sind alles so Situationen, wo sie dann eh schon in ärztlicher Behandlung wäre, wo sie dann eben auch nicht mehr in Hebammenbetreuung oder nur ergänzend in Hebammenhände gehört. Und da würden dann entsprechend diese medizinischen Routinemaßnahmen auch greifen und sollten auch greifen an der Stelle.
Ja. Das ist vielleicht wirklich nochmal ganz, ganz wichtig, so zusammenfassend, ne, dass die Hebammenbetreuung so wunderbar sie ist und so sehr ich sie auch wirklich schätze, ist natürlich vor allem dann sinnvoll, wenn es Frau und Baby eben gut geht und wenn man dann merkt, es ist irgendwas Pathologisches, dann gehört es dann auch in andere Hände. So,
Ich widerspreche so ein bisschen nicht, dass das in andere Hände gehört, das unbedingt, aber die Hebammenbetreuung hört dann nicht auf.
Und, das stimmt, genau.
Die Hebammen sollten sich gerade in diesen Fällen, wo Frauen nicht so viel Glück haben, wo Frauen wirklich dann, wo einfach die Schwangerschaft genauer betrachtet werden muss, ist es nochmal besonders wichtig für die Frauen auch eben zu sehen, was läuft denn alles gerade normal bei mir? Und das ist dann die Aufgabe der Hebamme, sie daraufhin, also sie darauf aufmerksam zu machen, welche Prozesse hier wirklich normal laufen. Und selbst wenn es eben nicht so glücklich läuft, ist es doch immer noch so, dass die Frau diese ganz großartige Stärke besitzt, ein Kind in sich wachsen zu lassen. Darauf sollte sie auch so ein bisschen fokussiert werden. So, sonst wird sie zu sehr auf das Pathologische fokussiert und das ist natürlich auch nicht nett.
Absolut, absolut. Und dafür sind die Hebammen wirklich toll, weil sie eben meiner Erfahrung nach wenig Angst machen, sondern eher wirklich ermutigen und von dem natürlichen und guten Verlauf ausgehen. Und das tut einfach seelisch gut. Ja, gerade dann. Das stimmt, da haben Sie total recht. Wie funktioniert die Nackenfaltenmessung? Welche Rückschlüsse kann man daraus ableiten?
Die Nackenfaltenmessung, das ist ja eine spezielle Ultraschalluntersuchung und das ist jetzt keine fleischgewordene Falte sozusagen, sondern eine Flüssigkeitsansammlung im Nacken. Und diese Nackenfaltenmessung läuft halt eben per Ultraschall, dass man genau schaut und das kann man nur zu einem bestimmten Zeitpunkt der Schwangerschaft machen. wie viel Flüssigkeit sich hinten in der Nackenfalte ansammelt. Und diese Flüssigkeitsansammlung, also wenn sozusagen dieser lymphatische Kreislauf nicht so gut funktioniert, dann sammelt sich halt diese Flüssigkeit in der Nackenfalte an. Mhm. Und dieses Nicht-Funktionieren des lymphatischen Kreislaufs, das passiert eben gerne mal bei Chromosomenveränderungen. Also wenn die Chromosomen anders verteilt sind, als sie verteilt sein sollten, eben das Chromosom dreimal vorhanden ist, das 21. Chromosom dreimal vorhanden ist oder auch das 18. Chromosom. Die Nackenfaltentransparenzmessung alleine hat aber keine große Aussagekraft. Man müsste immer noch entsprechende Blutwerte dazu kontrollieren, um wirklich und auch weiterführende Maßnahmen, um auch wirklich eine Diagnose zu treffen. Da habe ich es jetzt mit einer chromosomalen Veränderung zu tun. Was man auch weiß, Kinder, die eine Spaltbildung haben, zum Beispiel im Rücken oder auch vorne im Bauch oder am Gaumen, kommt es auch häufiger vor, dass eben da in der Frühschwangerschaft die Nackenfalte etwas verdickt ist. So, das ist jetzt keine Chromosomenveränderung, aber das sind halt eben so Spaltbildungen. Und will sagen, wenn man so eine Nackenfaltenmessung macht, dann würde man immer, und da kommt irgendwas bei raus, irgendein Befund, würde man immer weiterführende Untersuchungen machen.
Ja, vielen Dank. Muss der Muttermund und Gebärmutterhals kontrolliert werden in der Schwangerschaft?
Nein. Das kann ich jetzt schon. Ich hab gerade gedacht, jetzt antworte ich mal direkt, ohne vorher zu erklären. Nein, muss es nicht. Es muss dann, wenn, wie gesagt, die Frau wieder so das Gefühl hat, das Kind drückt sehr nach unten, halt eben, sie hat wirklich so das Gefühl, es zieht permanent in den Leisten oder es geht mehr Schleim ab als normal und das Ganze nicht in der 37. Woche, sondern schon in der 34. Woche. Dann sollte man nach dem Muttermund gucken. Aber ansonsten ist eine vaginale Untersuchung, man weiß, auch wenn vaginale Untersuchungen routinemäßig in der schwangeren Vorsorge gemacht wurden, hat das an der Rate der Frühgeburten nicht viel geändert. Also die routinemäßige vaginale Untersuchung sollte eigentlich absolut obsolet sein.
Ja, schön. Jetzt kommen wir zur letzten Frage und die ist besonders brisant, nämlich welche Impfungen finden Sie sind sinnvoll vielleicht in der Schwangerschaft?
Ah, okay. Ich würde nicht von meinem Empfinden ausgehen, sondern tatsächlich das, was empfohlen wird. Also es wird die saisonale Grippeimpfung empfohlen, weil einfach durch den hormonellen Kreislauf Schwangere deutlich oder rein theoretisch eben deutlich schwerere Grippeverläufe erleiden können, als das normal der Fall ist. Was auch eben empfohlen wird, ist eine Keuchhustenimpfung, so diese Keuchhustenimpfung noch nicht oder nicht ausreichend vorhanden ist, der Keuchhustenschutz. Bei der Keuchhustenimpfung muss man wissen, gibt es nicht als sogenannten monovalenten Impfstoff, also nicht als Einzelimpfstoff, sondern wenn man gegen Keuchhusten geimpft wird, dann ist immer auch die Diphtherie mit dabei, Tetanus mit dabei und Polio mit dabei, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Also Vierfachimpfung, es ist eine Vierfachimpfung. Mhm. Das sind die Krankheiten, gegen die man auch impfen darf. Alle anderen, gerade mit Lebendviren, also Masern, Mumps, da sollte man tunlichst die Finger von lassen in der Schwangerschaft. Aber was eben empfohlen wird, ist die saisonale Grippeimpfung und eben auch die Keuchhustenimpfung.
Ja. Und Corona kann man
nicht so da sagen, gibt es jetzt just gerade in den letzten Tagen noch eine große Diskussion, dass Ärzteverbände gerne möchten, dass Schwangeren eben priorisiert werden, was die Corona-Impfung angeht oder Covid-19-Impfung angeht. Aber sich die STIKO, also die Ständige Impfkommission, noch nicht dazu hinreißen konnte, da eine entsprechende Empfehlung rauszugeben. Und da ist das Gleiche wie mit, was ich eben schon gesagt habe, zu diesen Versuchen mit Schwangeren. Es waren halt einfach in den Studien bisher keine Schwangeren dabei. Und die Erkenntnisse, die wir jetzt haben, sind Zufallsbefunde mehr oder weniger von Frauen, die nicht wussten, dass sie schwanger sind, die eine Impfung bekommen haben. Also es gibt eigentlich noch nicht genügend Informationen darüber, ist es für Schwangere schädlich oder nicht. Ja. Speziell in der Frühschwangerschaft. Also man rechnet gar nicht mal unbedingt damit zweites, drittes Schwangerschaftsdrittel, sondern man weiß einfach nicht, was es in der Frühschwangerschaft macht.
Ja, ja. Ja, vielen, vielen Dank. Wir sind zu Ende in unserem Interview. Vielleicht haben Sie noch irgendwas, wo Sie sagen, ach, wenn jetzt hier so viele schwangere Frauen zuhören, was Sie ihnen gerne mit auf den Weg geben möchten.
Ja, ich würde ganz gerne tatsächlich Søren Kierkegaard zitieren. Das ist ein dänischer Philosoph. Und der hat mal einen Spruch gebracht über die Hoffnung, über die gute Hoffnung. Und schwanger sein heißt guter Hoffnung sein und hoffen heißt die Möglichkeit des Guten zu erwarten. Und das ist etwas, was ich mir wünschen würde, dass man diesen eigentlich sehr archaisch anmutenden Ausdruck guter Hoffnung zu sein, dass das wieder mehr in den Mittelpunkt rücken kann und dass man Schwangerschaft durchaus, so wie es in den Niederlanden oftmals ist, als soziales Event erlebt und nicht so unbedingt als medizinisches Event. Das würde mich sehr freuen, wenn das irgendwann gelingen könnte.
Schön. Vielen, vielen Dank.
Gerne. Sehr, sehr gerne.
Ja, das war es schon mit der Podcast-Folge mit der Professorin und Doktorin Reinhild Schäfers. Ich hoffe, du hast viel für dich mitnehmen können. Engagiere dich gerne, gerne auch in diesem Zuge mit für den Hebammenprotest, der diese Woche in Deutschland stattfindet. Du findest alles Wissenswerte unter hebammenprotest.de oder auf Instagram, auf meinem Kanal oder auch auf dem Kanal Hebammenprotest. Ich freue mich sehr, wenn viele sich engagieren für die Hebammen. Ich weiß, dass Hebammen keine große Lobby haben und das ist wirklich schade, denn wir alle werden mindestens einmal in unserem Leben mit einer Hebamme in Berührung kommen oder sind gekommen schon. Und diese Arbeit ist einfach unglaublich wichtig, absolut nicht ersetzbar. Und ich freue mich, wenn sich viele Menschen engagieren, egal ob sie gerade selber eine Hebamme benötigen oder auch eben nicht. Nutze also gerne auch deine ganz persönliche private Reichweite. Vielleicht hast du Lust, in den WhatsApp-Status den Hebammenprotest zu setzen, eine E-Mail rumzuschicken an deine Freunde, Verwandte, was auch immer dir da einfällt. Unterstütz gerne mit. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und natürlich auch, wenn du schwanger bist, eine gute Hebamme an deiner Seite. Deine Christine.